Ich habe heute wieder einen Daniel-Text, Daniel 5, und ich lese erstmal dieses Kapitel. Ich denke mir grundsätzlich, auch wenn wir jetzt noch wenige sind, ich sag's mal im Glauben, aber es ist immer gut, wenn wir zusammenkommen unter Gottes Wort. Das ist nicht verkehrt. Es ist kein Schaden, überhaupt nicht. Alleine wenn ich mich vorbereite auf eine Predigt und so, ich habe überlegt, eben, wie oft habe ich Daniel schon durchgelesen? 30 Mal? 35 Mal. Zum Laufe der Jahre in der Bibel lese, das ist eins meiner Lieblingsbücher, ich bin jedes Mal fasziniert und angesprochen. In Daniel wird prophetisch die Weltgeschichte dargelegt. Gott sagt, das kommt. Das kommt. Die große Frage im Buch Daniel war ja und ist ja, was bringt die Zukunft? Das war Nebukadnezars Frage in Kapitel 2, als er diesen Traum nachts bekam. Da sinnierte er ja nach, was wird nach mir, was wird aus meinem Reich, was wird aus meinem Erbe, was kommt da mal? Und dann zeigt Gott ihm dieses Standbild mit dem goldenen Haupt. Daniel erklärt ihm das, keiner seiner Weisen konnte das, aber es war Gott, der redete. Und wir haben eine ähnliche Situation heute. Wir haben Horoskope, wir haben Besprecher, wir haben Zukunftsdeuter ohne Ende. Wir haben Experten, die in Talkrunden jede Woche endlos ausführen, was sein könnte, wenn und wie und was. Nichts ist so. Positivisten, die immer gut gelaunt sind, Kopf hoch, Vernunft, der Mensch ist vernünftig, ja, sieht man. Und Gott sagt ganz klar, was kommt. Und Gottes Perspektive ist nicht Apokalypse im Sinne von Zerstörung, was ja langläufig das Verständnis ist. Apokalypse, apokalyptische Filme, da geht es drunter und drüber. Sondern Apokalypse heißt Offenbarung, und Gottes Handeln ist umfasst von ihm. Er hat alles geschaffen und er wird kommen. Jesus wird kommen, das ist der Punkt. Aber da vorher ist eine schwierige Entwicklung. Babylonische Reich, das Medo-Persische Reich, das griechische Weltreich und dann der Imperialismus, so hat Arnold Fruchtenbaum erklärt in seinem Handbuch für Prophetie, 500 Seiten oder wie viel, ich habe das schon zweimal gelesen, ist ein messianischer Jude und er sagt, es ist nicht das römische Reich, wie das oft ausgelegt wurde und wird. Das vierte Tier ist nicht vierte Welt, der vierte Teil vom Standbild, die eisernen Füße und die tönernen und eisernen, nein, die eisernen Beine und tönernen und eisernen Füße sind nicht das römische Reich. Damit fing es an. Aber es ist der Imperialismus, der sich darin ausdrückt, dass Besatzermächte ihre eigenen Leute als Verwaltung einsetzen. Bis dato haben die Besatzermächte ortsansässige Leiter eingesetzt. Das ist ein großer Unterschied. Sie haben also ein Stück Identität den Völkern gelassen. Aber der Imperialismus lässt den Völkern auch nicht die Identität, sondern versucht selbst zu übernehmen. Das hat Russland gemacht, die Sowjetunion, überall Russen eingesetzt. Das haben die Römer gemacht, überall Römer eingesetzt, als Statthalter, Pilatus. Und das machen sie alle, das macht die EU auch mit ihrer Auslandspolitik. Die will überall die Ideologie der EU implantiert sehen. Und wenn die nicht kommt, dann gibt es kein Geld. Das ist Imperialismus. Da findet kein Gespräch statt. Da ist keine Überzeugungsarbeit. Das müsst ihr so machen, weil das ist richtig. Wir haben moralischen Standard. Und das wird, auf diese Frage gibt Gott eine ganz klare Antwort im Buch Daniel. Und von daher ist das ein total spannendes Buch und wir kriegen einen Überblick. Und auch diese Geschichte heute in Kapitel 5 ist ein Zeugnis davon, wie Gott Zukunft voraussagt und dann schon erleben lässt, den Daniel. Aber auch die Babylonier, denn Belsazar, um den es hier geht, war der letzte babylonische König, mit dem das Reich unterging. Dann kamen schon die Meder und Perser. Das heißt, Daniel erlebte in seinem Leben, wie etwas, was Gott vorausgesagt hat, sich erfüllte. Und das tun wir heute auch mit Israel. Und diese ganzen endzeitlichen Zeichen, die geschehen, es ist eine Endzeit. Auf der anderen Seite gibt es Leute, das sagt der Petrus im zweiten Brief, es werden Spötter auftreten, die sagen, was, hör doch auf mit dem Endzeitgerede, es war schon immer so. Lasst uns feiern, lasst uns fröhlich sein, lasst uns doch das Leben genießen, ja, das geht auch wieder vorbei. Aber die Dinge entwickeln sich. Na gut, habt ihr Bibeln mit? Hat jemand mit? Mag jemand mitlesen, dann ist das nicht so, dann lese ich nicht nur alleine, das macht auch noch wach. Wir können noch mal zusammenlesen. Daniel 5, verteilen so ein bisschen die Verse. Und dann gehe ich auf diese beiden Personen ein, Daniel und Belsatzar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jeder 5 mal 6 sind 30, jeder 6 Verse. Dann fange ich an und dann Valerie, Jens, Andreas, du nicht? Guido und Karin, ne? Heike als Letzte, ja. Also Daniel 5. Ich warte noch. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war und ihm zitterten die Beine. Valerie?
Der nicht nur das Leben und ihre Deutung hier anzeigen wird, der soll mit Purpur bekleidet werden, mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Dann kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie vermochten nicht, die Schrift zu lesen und dem König ihre Deutung kundzutun. Da geriet der König Belsazar in große Angst, und seine Gesichtsfarbe veränderte sich an ihm, und seine gewaltigen Folge der Worte des Königs und seiner Gewaltigen trat die Königin in das Haus des Gelages. Die Königin hob an und sprach, O König, lebe ewig, lass deine Gedanken dich nicht ängstigen und deine Gesichtsfarbe sich nicht verändern. Es ist ein Mann in deinem Königreich, in dem der Geist des Heiligen, der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters Erleuchtung und Verstand und Weisheit, wie die Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Wahrsager, dem Priester, der Sterndeuter, der Chaldäer und der Wahrsager erhoben. Dein Vater, O König, weil ein außergewöhnlicher Geist und Kenntnis und Verstand, ein Geist der Traumdeutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm gefunden wurde, bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gegeben hat.
Jens?
Genau. Der Mann ist außergewöhnlich klug, der hat Verstand und Scharfsinn und zum Deuten von Träumen und kann jedes Rätsel lösen, dann dass die geheimnisvollen Dinge, die geheimnisvollen Dinge, erklären. Lass den jetzt rufen. Er wird dir sagen, was die Schrift bedeutet. Und darauf wurde Daniel herbeigerufen und der König sagte, du bist also Daniel von den Juden, der mein königlicher Vater aus Juden herbeigelockt hat. Ich habe gehört, dass du der Geist, Dinge vom Geist der Götter erfüllt und im außergewöhnlicher Weisheit mit Erleuchtung und Einsicht begabt ist. Gerade sind die Weisen, die Beschwörungspriester vor mich gebracht haben. Gerade sind die Weisen, die Beschwörungspriester vor mich gebracht werden, um diese Schrift hier zu lesen und um ihren Sinn zu deuten. Aber sie konnten es nicht. Aber du, von dir habe ich gehört, dass du Deutungen gelesen hast. Was du bestimmt und was das stimmt. Was das, wenn das stimmt und du mir die Schrift vorlesen und erklären kannst, wirst du in Purpur gekleidet werden, bekommst du eine goldene Ehrenkette auf den Hals und sollst als dritter Mann im Reich regieren. Daniel erwiderte dem König, behalte deine Geschenke und gib sie deinem anderen, aber die Schrift werde ich dem König vorlesen und sagen, was sie bedeutet. Du, König, Gott der Höchste, ja, hatte einen der Vierteilung. Du, König, Gott der Höchste, hatte einen Vater Nebukadnezar zu seinem mächtigen Herrscher gemacht und ihm Ehrung und Ruhm gegeben.
Guido?
Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor den Völkern Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte. Er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre. Und wurden verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere. Und er musste bei den Wildhausen und fraß Gras wie die Rinder und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsatar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter für Lob, die weder sehen, noch hören, noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Boden und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und die Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, Mene, Tegel, Uparsan. Und sie bedeutet dies. Mene, das ist Gott, hat dein Königtum gezählt und beendet.
Heike sollte auch noch. Du, ja.
Tegel, das ist man, hat sich auf diese Waage gewogen. Teil von den Medern und Persern gegeben. Da wird Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ ihn von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet.
Ja. Soweit. Ich will noch mal beten. Herr Jesus, öffne du uns die Augen für dich und das, was du tust in dieser Welt und auch in unserem Leben, Herr. Und lass uns deine Größe und Herrlichkeit erkennen, auch durch diese Worte, Herr. Amen. Der Name Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. Oder auch, Gott hat gerichtet, Recht verschafft. Das bedeutet Daniel. Der Name Belsazar, da steckt der Name Bel drin. Bel war einer der Götter Babylons. Anderer Name ist Marduk. Also ein großer Gott. Und das bedeutet, Gott schütze ihn. Bei dieser Saufparty, sage ich mal, mit 1000 Mächtigen und Frauen und Nebenfrauen, in dieser Nacht wurde Belsazar getötet, wir haben es gerade gelesen, und in dieser Nacht war das Babylonische Reich beendet. Er war der letzte Herrscher und die Meder und Perser haben die Stadt eingenommen, und zwar Babel hatte Mauern, die so, ich weiß gar nicht die Maße, die waren so groß und stark, dass man die Mauern nicht mal besetzt hat. Die Stadt war umzingelt von den Medern Persern und Belsazar macht eine Saufparty, der König, und hielt es auch nicht für nötig, die Mauern zu besetzen. Und die Meder und Perser haben den Euphrat umgeleitet. Die haben Kanal gebaut und das Euphrat, das muss man sich mal vorstellen, die hat ja noch keine Bagger wie wir heute, wahrscheinlich Handarbeit. Dann haben die den umgeleitet und der Euphrat ging unter der Stadtmauer in die Stadt hinein und auf der anderen Seite wieder raus. Und da sind sie dann reinmarschiert in dieser Nacht und haben die Stadt also relativ einfach einkassieren können und das Reich der Meder und Perser begann. Das sind geschichtliche Tatsachen. Daniel erlebt hier etwas, was Gott ihm vorausgesagt hat. Sollte sich nicht auch das andere erfüllen? Israel ist wieder. Ich habe relativ wenig Sorge um Israel, muss ich sagen. Wenn ich das, also heute Nacht, das war schon heftig. Ich kam ja vom Ranger-Mitarbeitertreffen, habe dann schon auf der Rückfahrt immer wieder Nachrichten gelesen und hörte, was sich da zusammenbraut. 300 Raketen und Drohnen. Oh, habe ich gedacht, wie wird das werden? Aber irgendwie im Herzen war mir immer auch, es gab mal so Momente der dollen Sorge, aber da habe ich gedacht, das ist Gottes Volk. Gott wird es nicht untergehen lassen. Gott kann diese Hasser, diese Vernichter, die wollen nur töten, kann sie hindern. 99% wurden alle abgewehrt. 1%, das sind 3 Raketen von 300 oder 3 Drohnen. Und die Jordanier haben welche abgeschossen. Ich las heute Morgen noch in Israel heute, die Sunniten, die sunnitischen Völker, die spielen zwar mit, Jordanien schimpft auch gegen Israel und was im Gaza passiert ist, aber es sind Sunniten. Und die Sunniten und Schiiten hassen sich. Der Iran ist schiitisch. Im Irak leben Schiiten. Das sind 2 verschiedene muslimische, die hassen sich, bekämpfen sich, töten sich, machen Selbstmordanschläge. Das wissen wir vielleicht gar nicht. Das läuft da. Und stillschweigend freuen sich die arabischen Länder wohl, so wie ich die Nachrichten lese, dass die Israelis gegen diese Pest im Iran angeht. Die Saudis und die Iraner sind so. Manchmal sind sie Freunde, wie Pilatus und Herodes, als es dann gegen Jesus ging. Aber im Grunde waren die Feinde. So ist die Konstellation. Also Gott wird das gebrauchen zu seiner Ehre und zur Ehre seines Volkes und es ist das erwählte Volk und von daher, aber hier, was ich damit sagen will, wir erleben, wie sich Geschichte erfüllt. Die Dinge passieren. Das ist hochinteressant. Und so war das auch hier. Zunächst der König Belsazar. Er war der Mitregent seines Vaters Nabonidus, der vor allem im Ausland politisch aktiv war. Er hatte seinen Sohn Belsazar als Mitregent in Babel eingesetzt. Belsazar war ein Enkel von Nebukadnezar, denn seine Mutter Nitokris war eine Tochter von Nebukadnezar. Also von daher auch die Verwandtschaftsverhältnisse, auch wenn er schon der vierte oder fünfte Herrscher nach Nebukadnezar war. Unter Nebukadnezar erlebte Babylon eine Blütezeit. Und dann ging es unter in Korruption, moralischem Verfall und Intrigen, ähnlich wie unsere Zeit heute. Wir haben eine Blütezeit in Deutschland erlebt. Ist uns das bewusst? Das war die pure Blüte. Versicherungen haben alles bezahlt. BAföG war kostenlos. Wir hatten ein System, das ist unglaublich. Da war alles abgedeckt. Jeder konnte ein Häusle bauen, auch der Arbeiter. Bescheiden aber dennoch. Heute können unsere Kinder sich kein Haus kaufen, die studiert haben und gute Jobs haben. Dann müssen beide arbeiten gehen. Was sind das für Zeiten? Da wird Geld für Ideologien ausgegeben. Es ist genau dieselbe Zeit. Von diesem Belsazar wird berichtet, er soff sich voll. Das sind die ersten Worte, das ist Gottes Wort, was Gott über das Leben dieses Mannes sagt. Er soff sich voll. Es ist traurig, wenn das Einzige ist, was über einen Menschen zu sagen ist. Und nicht nur er, sondern auch diese 1000 Mächtigen. Und nachdem sie gesoffen hatten, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße aus dem Tempel Jerusalems bringen, um sich mit seinen 1000 Mächtigen und Frauen und Nebenfrauen daraus zu betrinken, weiter zu betrinken. Heute wird man sagen, Abendmahlsgefäße. Heilige Gefäße. Wenn Alkohol die Kontrolle übernommen hat, hat der Mensch sie verloren und tut Dinge, deren er sich schämt, wenn er sich auch schämen kann. Das ist so. Gott ist Richter. Gott ist mein Richter. Gott schafft mir Recht. Der Alkohol nimmt dem Menschen das Recht. Ich meine, Jesus hat auch getrunken, aber nicht gesoffen. Aber der Alkohol in seiner Wirkung hat etwas Negatives, wo man wachsam sein muss. Und er nimmt dem Menschen das Recht aufs Leben, das sehen wir ja. Und Jesus ist gekommen, uns das Recht zu geben, zurückzugeben. Und wie viele hat er schon freigemacht, auch von Alkohol und von Drogen. Und wer ihm spottet, und ich habe auch gedacht, wenn man noch nüchtern wenigstens Achtung hat vor manchem. Wenn der Alkohol dazukommt, fallen alle Grenzen. Ich weiß nicht, Ischgl, sagt euch was, hatte ich das mal hier erwähnt in einer Predigt? Ischgl, die Stadt in Österreich, die ein Hotspot war mit Corona. Hatte ich das mal hier gesagt? Von Ischgl ging Corona nach ganz Europa und viele starben. Und ich las dann Monate oder ein Jahr oder wann später, wie in Ischgl gefeiert wurde, ich weiß nicht, ob es noch so wird, mir wurde ganz schlecht, das mag man nicht mehr aussprechen, so schlimm, und ich habe mich nicht gewundert. Und ich habe gedacht, naja, das könnte ich auch als Fingerzeig Gottes sehen, als Mahnung, auch an unser Europa. Und dann heißt es, als sie so getrunken haben, lobten sie die goldenen, silbernen, bronzenen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter. Belsazar, kann man sagen, war nicht mal religiös. Religiös heißt eigentlich Gottesfurcht, Gottesverehrung, Heiligkeit, heilig. Das kann man in Bezug auf sein Leben nicht sagen. Bei Daniel kann man das sagen. Aber ich gebrauche das Wort Religion jetzt trotzdem mal im Sinne von toten Glauben. Religion an einen Gott, den es ja nicht gibt. Das ist toter Glaube. Und als ich darüber nachdachte, fiel mir auf, dieser Belsazar war in diesem Sinne religiös. Und doch verändert er nicht das Leben. Es ist nur ein frommes Mäntelchen. Man kommt so raus, wie man wieder reingegangen ist in die Kirche. Letztendlich. Bei der Religion muss sich der Mensch nicht wirklich ändern. Da kann man auch saufen. Karneval ist ein Ausdruck von Religion. Gerade in den katholischen, aber evangelisch glaube ich auch. Karneval, Fastnacht, da wird erstmal richtig auf die Pauke gehauen. Man kann sagen, die Sau wird rausgelassen, um dann zu fasten. Dann verzichtet man auf die schönen Dinge. Also, da ist auch dieser Gedanke, Gott ist letztendlich die Spaßbremse, der Spielverderber. Der nimmt die schönen Dinge. Als wenn es nur im Saufen und Huren bestehen würde. Also, sage ich mal so, das kann nicht sein. Der Gott, der uns die Natur gegeben hat, die Schöpfung, der alles so schön gemacht hat, ist doch nicht der, der uns die Schönheit nimmt. Heute Morgen war ich beim Bäcker, habe mir noch Brötchen gekauft, weil ich so wenig Brot mit hatte. Dann sah ich die leckere Torte, habe ich mir sogar ein Stück Torte gekauft für nachher. Darf ich das? Ist das nicht zu? Naja. Ja, ich habe mir ein Stück gekauft. Wir dürfen ja auch leben und da darf auch mal ein Stück Torte drin sein, oder? Aber so ist Religion. Und bei Religion kann man auch lästern. Belsazar hat gelästert mit seinen Mächtigen. Und dann dachte ich auch an unsere Zeit wieder. In Religion wird viel verspottet. Gerade die anderen, die ja nicht so sind wie wir. Und die muss man dann auch noch umbringen, wie es in manchen Religionen übrig ist. Übrigens 80% der Welt ist religiös. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir so viel Krieg haben auch. Mit einer. Und zurück zum Text. Belsazar und seine Leute betrinken sich und es wird eine rote Linie überschritten. Also wenn man das liest, da kommt eine Hand und die schreibt diese Worte, mene, mene, tekel, opasin. Belsazar fangen die Knie an zu schlottern, dem wird ganz weich, der kippt um. Der lässt die Weisen holen. Die können es ihm nicht erklären, der wird leichenblass. Die Königinmutter wird geholt. Ich habe vor Jahrzehnten in Hamburg die Meisterschule besucht für Betonbau, Betonbaumeister. Gemacht fast ein Jahr in Altona, in der GFA oder wie die heißt, ich weiß es nicht. Habe ich auch in Hamburg gewohnt. Und ich erinnere mich an einen Nachmittag, da war so ein ganz komisches, gelbes, trübes Wetter über Hamburg. Das soll da wohl manchmal sein. Ich weiß nicht, was das war. Es war unheimlich. Und meine ganzen Kollegen, das sind alles Betonbauer. Da haben welche im Iran gearbeitet, im Atomkraftwerk. Das sind Männer auf dem Bau, da wird zugelangt. Die haben keine Angst. Die können aber zuschlagen. Aber in dem Moment, nur diese komische gelbe Atmosphäre Richtung Westen von Altona gesehen, das hat eine Beklemmung ausgelöst, so Richtung Weltuntergang in Anführungsstrichen. Also ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber es war unheimlich. Auf einmal Stille. Und ich erinnere mich an einen Mann in Bevensen beim wenn wir draußen auf der Straße standen, beim Büchertisch. Auch so ein kräftiger Handwerker, der hatte die Sprüche drauf, hoch drei. Und dann kam er mal ein Jahr später und war nur noch ein Schatten seiner selbst. Boah, habe ich gedacht. Mensch, was bist du, was bildest du dir ein? Und das war hier passiert. Belsazar erlebt das. Und es ist Schluss. Gott beendet. Es gibt dann zu spät. Darf man heute gar nicht mehr sagen. In christlichen Kreisen auch. Das ist ja, kriegen Leute alle einen Schock. Ja, was gibt's hier in dieser Geschichte passiert? Gott schaut dem Menschen lange zu, wenn er spottet und lästert. Aber es gibt einen Punkt, da ist Schluss. Das ist tatsächlich eine rote Linie. Und die verschiebt Gott auch nicht. Ich habe so gedacht, ich meine hier, wir kennen uns jetzt, aber es gibt ja Menschen, die leiden wirklich an Kirche, sind missbraucht worden, haben Dinge erlebt, die wirklich nicht gut sind. Bodenpersonal Gottes, wir sind ja nicht immer gut, ist nicht alles gut gelaufen. Wollen uns auch nicht selbst anklagen, wo keine Anklage ist. Das wollen wir auch trennen. Aber wissen, es gibt Dinge, dass Menschen Distanz nehmen, da hat Gott Geduld. Ich erinnere mich, 1976 war ich in Israel. Ich erlebte selbst, wie Raketen flogen nachts über den Kibbutz, wo ich war. Aber dann war ich da unterwegs im Bus in Israel und da war ich ja Atheist noch. Bin ja erst 81 zum Glauben gekommen. 76 war das. Und ich weiß noch, dann kam der Gedanke auf, fährst du nach Jerusalem? Und ich habe tatsächlich mit Hass im Herzen innerlich, gedanklich gesagt, wo Jesus war, da gehe ich nicht hin. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe es bis heute nicht, kann es nicht erklären. Wie kann man jemanden hassen, von dem man sagt, den gibt's ja gar nicht. Aber allein diese Ablehnung Jesu gegenüber und Gott gegenüber beweist seine Existenz. Denn Gespenst brauchst nicht ablehnen, was es nicht gibt. Das ist so. Und kein Blitz vom Himmel kam gegen mich, sondern der Herr wartete noch 5 Jahre, bis ich dann endlich bereit war, ihn anzuerkennen und zu begreifen, dass er es ist, den ich eigentlich suche. Das ist die andere Seite. Aber hier ist das ganz anders. Gott schreibt diese Worte, und zwar hier ging der Spott über alle Grenzen. Was war der Grund, warum das hier so jetzt ist? Daniel wird gerufen, erklärt dem König die Schrift, kein anderer konnte es, und er sagt, o König, der höchste Gott hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre. Das ist in Daniel 4, die Geschichte mit dem Baum, der dann abgehackt wird. Nebukadnezar war 7 Jahre wohl psychisch krank und von der Bildfläche verschwunden. Seine Mächtigen haben ihn versteckt und nach den 7 Jahren hat er seine alte Position wiederbekommen und wurde noch mächtiger. Dann sagt Daniel, bis er lernte, dass der höchste Gott Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Du hast das alles nicht zu Herzen genommen, obwohl du das wusstest, nicht gedemütigt, sondern Götter gelobt, die keine sind. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht geehrt. Den aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat. Gott hat unser Leben in der Hand. Und er hat es uns gegeben. Belsazar hat das alles gewusst. Ich habe so gedacht, wir haben ja auch Angehörige. Wir kennen ja auch Menschen, die spotten. Wir können nur für sie beten, dass sie es doch erkennen und die Zeit nutzen, die Gott ihnen gibt, damit sie ihn erkennen und es nicht zu spät ist. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Ich hatte schon gesagt, in dieser Nacht wird der König ermordet, Babel wird eingenommen und das Reich der Babylonier ist beendet. Eine geschichtliche Tatsache, die belegt ist. Interessant, es wird noch einmal ein babylonisches, so etwas wie ein babylonisches Reich geben. Ihr wisst ja, in der Offenbarung ist das geschrieben, die Hure Babylon im antichristlichen Reich. Babel selbst wurde ja gegründet gleich am Anfang der Bibel als eine Stadt im Geist der Rebellion und des Neins zu Gott. Eine Stadt menschlicher Macht, Weisheit, Expertentum, aber ohne Gott. Und diese geistliche Haltung zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch, hat sich hier in Babel gezeigt, in Babylon, aber auch in vielen anderen Völkern und ist auch heute zu sehen. Und es wird sich nochmal so dahingehend entwickeln, dass so etwas wie diese große Stadt, diese Hure Babylon, wie sie beschrieben wird in der Offenbarung, geben wird. Und hier wird genau dasselbe passieren. In der Offenbarung heißt es, die Menschheit wird zum Schluss in dieser Zeit, dieser Hure Babylon, dieser gewaltigen Stadt, wo viel Geschäfte auch laufen, wird den Teufel anbeten. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr die Bibel lest. Also wenn ich sowas lese, dann denke ich immer, das ist auch Spinnerei. Ich weiß, so vor 30, 40 Jahren, so in Deutschland, Westdeutschland, da war ja noch keine Grenzöffnung, da habe ich gedacht, bei uns ist doch Materialismus. Da glaubt man doch nicht an sowas, ein Teufel. Und wenn ich an die letzten 40 Jahre zurückdenke, wie viel immer mehr okkultes Zeug in unsere Gesellschaft gekommen ist, in Kinderbücher, Harry Potter und andere Dinge. Unterschwellig, spielerisch, unauffällig wird das platziert, und als harmlos dargestellt. Und Kinder und Jugendliche und Menschen werden reingezogen in diesen Okkultismus, ohne zu wissen, was es ist. Und das ist eine große Gefahr. Und es wird letztendlich dahin gehen, dass das noch einmal so kommt, wie es in Daniel 5 beschrieben wird. Und so wie hier das Gericht kam durch diese Hand, durch die Ermordung des Königs, hat ja nicht Gott gemacht, aber er hat es auch nicht verhindert. Da wollten ihn ja andere ermorden und Gott hat es einfach zugelassen. Und die Meder und Perser hat er auch zugelassen. So wird dann, wenn das in der Offenbarung geschieht, Jesus wiederkommen, diesem Reich ein Ende machen und dann das tausendjährige Reich aufrichten. Das ist die Parallele dazu. Und das wird kommen. Ich staune immer wieder, wenn Leute die Offenbarung anzweifeln. Auch Theologen, da wird ja heiß drüber diskutiert, ob das nun wahr ist oder ob das nicht wahr ist. Jesus sagt, schreibe, was du siehst, was kommt. Wir müssen darüber gar nicht diskutieren, nur beobachten, gucken, wie die Dinge sind und dann sehen wir das. Die zweite Person, Daniel. Daniel ist in Jerusalem aufgewachsen, in Juda. Er hatte ein gläubiges Elternhaus, dessen kann man sicher sein. Er und seine Freunde haben Namen gehabt, die darauf hindeuten. Daniel, Gott ist mein Richter, Gott schafft mir Recht. Und auch seine drei Freunde hatten ähnliche Namen. Der geistliche Zustand Israels, also Judas und Jerusalem, war in Gottes Augen desaströs. Unmoral, Korruption, soziale Ungerechtigkeit, Arme wurden unterdrückt, andere wurden reich. Es war richtig schlimm. Man hatte auch Religion, man hatte die jüdische Religion, aber sie hat keinen Einfluss auf das Leben gehabt, hat das Leben nicht verändert, wie Religion so ist. Und man hatte auch damals Prediger, aber die haben auch vor allem von Liebe gepredigt und von Sieg. Und Gott ist mit dir und Gott liebt dich und du bist okay und es ist alles gut. Und Umkehr gab es nicht. Fast ein Stück ähnlich wie heute. Der Ruf zur Umkehr, und Gott hat durch die Propheten immer wieder sagen lassen, kehrt um, das ist nicht okay, wie es ist. Und hat Gericht auch vorausgesagt, und dieses Gericht kam ja auch über Juda und Jerusalem, das durch Nebukadnezar zerstört wurde. Übrigens, wir erleben heute dasselbe. Die Großkirchen zerlegen sich. Ich sage das in aller Vorsicht und mit dem Bemühen, hier nicht richtend zu reden, aber es ist zu beobachten. Mit der Million Kirchenaustritte, der Glaube nimmt ab. Aber es gibt eine Gemeinde Jesu. Ich sage das nicht in dem Sinne, das sind wir so nicht. Nein, wir wollen auf Jesus schauen, wir wollen ruhig bleiben, wollen das zur Kenntnis nehmen und wollen daran auch erkennen, Jesus beschreibt einen Abfall, der kommen wird. Aber nicht nur Abfall, auch die Gemeinde selbst wird auch reif. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass Gott auch in unserem Land noch mal was tut, eine Situation schafft, dass noch mehr Menschen nach ihm fragen. Immer wieder zieht es mich auch raus, mal Menschen anzusprechen. Ja, das ist doch, wenn man errettet ist, dann muss man doch, kann man nicht für sich behalten. Muss Menschenfurcht überwinden und. Aber müssen raus. Das ist doch so. Auch in dieser christenangriffigen Zeit bei uns in Deutschland. Das hat Daniel alles erlebt. Er erlebte Gottes Gericht an seinem Volk, wie wir heute. Er musste in der Fremde leben. Als Christ kommt man sich auch manchmal als Fremder vor. Eigentlich hätte er Grund gehabt, am Glauben zu verzweifeln. Den Tempel gab es nicht. Gemeinde gab es nicht mehr. Die hatten wahrscheinlich Hauskreis. Aber Daniel hat als junger Mann eine Entscheidung getroffen. Ich will dem Herrn vertrauen. Ich könnte ja auch verzweifeln. Und sagen, jetzt komme ich hier nach Lauenburg. Wir sind hier zu sechst. Was mache ich? Ich denke so nicht. Ich denke so nicht. Nein. Daniel hat auch nicht verzweifelt. Er und seine drei Freunde, es waren vier. Im Babylon, im Götzenreich, im Horoskopereich, Spiritismus ohne Ende. Er hat entschieden, ich will dem Herrn vertrauen. Er hat sich vom gottlosen Treiben auch unter den in seinem Volk, das ja eigentlich Gott gehört, nicht mitreißen lassen. Gottes Wort war ihm heilig und Maßstab. In Daniel 1, er war nicht bereit, als am Internat von Nebukadnezar das Essen essen sollte, was auch Nebukadnezar vom königlichen Palast ihnen zukommen ließ, das ist ja ehrenwerte Kost, hat er gesagt, ist nicht, entspricht nicht den Speisevorschriften des Alten Testaments, also unseres Wortes Gottes. Und ist durchgekommen und hat höchste Positionen mit seinen Freunden erreicht. Ich will dem Herrn vertrauen. Er hat Gott gesucht als junger Mann, als Politiker, als höchster Beamter, hat dreimal am Tag Zeit gehabt zum Gebet. Ich schaff's bis heute noch nicht so richtig. Ich bete auch jeden Tag öfters, also wahrscheinlich mehr als dreimal. Aber so diese Zeit, das ist so kostbar. Und ich merke auch, wenn ich keine stille Zeit morgens mache, dann fehlt was. Er hat Gottes Gegenwart gesucht. Ich vertraue Gott. Gott ist, der mir Recht schafft. Gott ist mein Richter. Er hat sich richten lassen. Er hat sich ausrichten lassen. Er hat das Wort Gottes nicht als befremdlich gesehen, als einengend, als Spaßbremse. Nein, er hat sich ausrichten lassen. Er wusste, auch ich bin Sünder, auch ich brauche Korrektur. Er hat sich korrigieren lassen, hat Gott um Vergebung gebeten. Er wusste auch, der Gott ist ein Gott, der vergibt und der sich erbarmt. Und er hat Gott geliebt. Das war seine Entscheidung. Und was erlebt Daniel? Höchste Stellung in Kapitel 1. In Daniel 2, er deutet dem König die Träume. Hätte er es nicht geschafft, wäre auch er kopfkürzer gemacht worden, wie alle Weisen und Klugen und Experten getötet werden sollten. In Daniel 3 kommen dann die drei Freunde im Feuerofen, ähnlich. In Daniel 4, Nebukadnezars Traum von dem abgehackten Baum, wo der Stumpf im Boden bleibt. Es ist wieder Daniel, der den Traum deutet. In Kapitel 4 sagt Nebukadnezar nicht, Daniel, erzähl mir erstmal einen Traum, ich will ihn dir nicht erzählen. Der wusste, was der Mann sagt. Das hat Gewicht. Das hat Gewicht. Der wusste, der ist ein Christ. Würde ich mal sagen, so heute. Der ist ehrlich. Dem kann man vertrauen. Der schleimt nicht rum. Der hat Achtung, der hat Respekt. Er gehorcht mir, aber er schleimt nicht rum. Auf ihn ist Verlass. Und auch hier in Daniel 5, der König Daniel tritt überzeugt und mutig vor den König. Das ist eine harte Botschaft. Das ist eine harte Botschaft. Ich habe einmal einen Kollegen besucht mit einem Freund von mir, der auch jetzt schon beim Herrn ist, und der hatte Krebs. Und ich wusste im Herzen, Gott wird ihn zu sich nehmen. Er war ja noch keine 60. Das war ein ganz schwerer Besuch. Ich habe ihm das nicht gesagt. Was machst du da? Ich hatte zwei Eindrücke. Einmal, dass der Herr ihn nehmen, holen wird. Aber das andere war auch, ich hatte den Eindruck, er war in einer größeren Gemeinde, ich weiß nicht, 180 Mitglieder, Pastor. Und mein Eindruck war, schade. Oder ich hatte so das Empfinden, die Gemeinde kennt nicht das Gebet. Dieses ringende und kämpfende Gebet, das sind ja Situationen, das hat ja der Mensch nicht in der Hand alles. Aber das war schwer. Versteht ihr? Wenn du merkst, wenn du so einen klaren Eindruck hast, es ist viel schöner, du sagst, der Herr hat mir gezeigt, das wird alles gut. Das wollen wir doch, oder? Also, und Daniel musste hier harte Worte sagen. Und auch, was mir interessant aufgefallen ist, obwohl dieser König ein Lästerer war. Und nicht nur das, als Daniel vor ihn gebracht wird, da war Daniel schon Jahrzehnte hoher und höchster Beamter in Babylon. Anerkannt. Und was sagt der König Belsazar? Bist du Daniel, der Gefangene aus Juda? Stell dir vor, Guido, dir sagt jemand, bist du der kleine Pimpf von damals? Du hast doch eine Position. Ja, aber so war das. Das ist nicht nett. Und dennoch begegnet Daniel diesem Mann mit Achtung. Mein König. Da stutzte ich wieder. Er wusste, was ich gehört durch den Glauben. Daniel erlaubte sich keine abwertenden Gedanken und Worte gegen seinen König, der unter Gericht stand, unter Gericht Gottes. Daniel wusste, der bei dem ist jetzt, der ist so weit gegangen. Und ich habe so gedacht, in unserem Land haben wir eine, und das zeigt auch dieser Text, da können wir lernen, wir haben eine Kultur des Verunehrens. Lästern, schimpfen, kritisieren, motzen, verspotten. Cancel Culture auf aller Ebene, vom kleinsten Gesprächskreis bis in die politische Ebene. Cancel, abgekanzelt. Abkanzeln, Cancel Culture heißt abkanzeln. Politiker, Leiter, Chefs, Vorgesetzte, auch Pastoren, Gemeindeleiter. Wie viel wird verunehrt, gelästert und geschimpft? Und aber ich merke, es kostet auch mich was, nicht zu lästern. Das geht so leicht von der Hand. So leicht, sich aufzuregen. Man fühlt sich so gut dabei. Man ist ja recht. Wenn andere doch nicht so dumm wäre. Da der Minister. Aber man reflektiert nicht, was wäre, wenn ich an der Stelle wäre. Wie oft habe ich das erlebt? Habe ich gedacht, das muss man so und so machen. Auf einmal bin ich in derselben Situation wie diese Person. Ich merke auf einmal, geht gar nicht. Kriege ich selbst nicht hin. Das hat mir auch dieser Vers hier oder diese Worte, mein König, diese zwei Worte haben mir auch gezeigt, wieder, man muss nicht einverstanden sein mit dem, was eine Person macht. Daniel war nicht einverstanden mit dem, was Belsatzer gemacht hat. Das war ihm sicher zuwider. Das war ihm zuwider, er war geschockt. Was macht dieser König gegen seinen Gott, der so stark ist, der vergibt, der aufrichtet, der Recht schafft? Mein Gott, der mich so viele Jahrzehnte durchgebracht hat, mir Recht geschafft hat. Was tut er da? Man muss nicht einverstanden sein mit jemand, was jemand macht oder entscheidet und dennoch die Person achten. Ich muss gar nicht einverstanden sein mit dem, was Annalena Baerbock sagt und macht. Aber ich kann sie als Person achten. Oder auch Herrn Habeck, Herrn Scholz, auch Präsident Putin. Das ist ja der Teufel in Person, denken viele. Belsatzer war ähnlich getaktet. Und dennoch sagt Daniel, mein König, war nicht einverstanden, aber achtet ihn. Das ist auch, Gott ist mein Richter, Gott hat Recht geschafft. Ein letzter Gedanke, das tat Gott am Kreuz von Golgatha. Er ließ seinen Sohn unsere Strafe tragen. Also wenn man sein Liebstes gibt, sein Kind, für andere, und die anderen einen dann immer noch verspotten wollen, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dann ist irgendwann auch Schluss, oder? Also wenn einer meine Kinder antastet, dann kriegt das mit mir zu tun. Da reißt was. Gott hat seinen Sohn gegeben, für unsere Schuld ans Kreuz gegeben, weil er nicht ansehen kann, dass wir ewig verloren sind. Ein gerechter Richter im Mittelalter, kennt ihr diese Geschichte? Der war sehr gerecht, dessen Mutter war beim Clown erwischt worden. Gerechter Richter. Und die Leute, das war der Prozess, da kamen sie alle. Wie wird er jetzt handeln? Vorher hat er alle gerecht verurteilt. Gerecht. Also nicht zu hart, auch nicht zu weich, aber gerechte Strafe. Und dann kam der Prozess und alle wollten wissen, was er jetzt macht. Da gab es Peitschenhiebe damals. Muss man sich hinlegen auf so einen Bock, freier Oberkörper und dann Peitschenhiebe und dann die Mutter. Und er spricht die volle Strafe aus. Die volle Strafe. Ohne Abzug. Gegen seine Mutter. Wenn es ums Recht geht, muss Gott die volle Strafe über unser Leben aussprechen. Nicht, weil wir so heißen oder so oder das sind, kann Gott sagen, nein. Es gilt kein Ansehen der Person. Aber dann ging dieser Richter runter, zog sich das Hemd aus, legte sich auf den Bock und ließ die Strafe an sich vollziehen, weil er nicht mit ansehen konnte, dass seine Mutter stirbt unter dieser Strafe. Das ist das Bild. Das hat Jesus für uns gemacht. Er kann es nicht mit ansehen. Er nahm die Strafe auf uns und so kann Gott uns freisprechen. Ich will dem Herrn vertrauen. Das war Daniels Entscheidung. Das hat er nicht bereut. Er durfte erleben, wie Gott ihn erhoben hat, erhoben und erhoben, aus Todesnöten gerettet hat. Das hat er erlebt. Er hat keine Erweckung erlebt. Er hat nie eine große Gemeinde erlebt. Er hat nicht geistlichen Aufbruch erlebt. Er kam auch nicht mehr nach Israel wohl zurück. Wir lesen nichts, wie andere unter Kyros. Daniel hat aber noch unter Kyros gedient. Er hat 60 oder 70 Jahre war er Beamter. Unglaublich. Und ich denke so, Daniel ist eine starke Ermutigung, auch in unserer Zeit, sich festzuhalten am Wort Gottes, es zum Maßstab für das Leben zu machen, zur Orientierung, auch zu verstehen, unsere Zeit, also mich erschrecken die Dinge nicht, die zurzeit passieren, auch wenn sie mich erschrecken, versteht ihr, was ich meine? Sie erschrecken und auf der anderen Seite weiß ich, es muss so kommen. Es ist, wir können beten, dass manches abgemildert wird, das wird auch Gott tun, das kann Gott tun, aber letztendlich wird diese Entwicklung, die vorausgesagt ist, kommen. Und eins zeigt mir das immer wieder. Wir haben einen Auftrag, einen Missionsauftrag, das ist es. Solange es Tag ist, sollen wir handeln und etwas tun und Menschen suchen, Menschen ja versuchen zu erreichen. Und das können wir immer noch machen. Das zeigt mir dieser Text. Und auch wenn wir diskutieren über Politiker oder Leute, dass wir vorsichtiger sind, dass wir können, es ist okay, wenn etwas negativ ist, kann ich das benennen. Aber ich muss die Person nicht verspotten und lächerlich machen. Ich kann die trotzdem achten. Das zeigt auch dieser Text. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke für diesen starken Text in Daniel 5, für diese Geschichte, wo du uns zwei Männer zeigst, die so unterschiedlich waren. So unterschiedlich. Und Herr, du zeigst uns das, auch das ganze Buch, als einen klaren Hinweis. Du bist der Handelnde in der Geschichte der Menschheit, aber auch im Leben eines jeden Einzelnen. Und du handelst auch in unserem Leben. Und ich danke dir, dass wir immer noch leben können, dass du uns erhalten hast und dass du uns aufmerksam machst. Du wirst wiederkommen. Dein Wort gilt. Und dass du uns Mut machst, die Zeit, die du uns schenkst, zu nutzen, um Menschen auf dich hinzuweisen. Herr, da hilf uns immer wieder auf, dass wir das tun, dass wir Gelegenheiten erkennen und Mut haben. Hilf uns, dass wir da auch gegenseitig uns ermutigen und segne du unsere Gemeinde und die Gemeinden um uns herum und in unserem Land. Herr, ich will dir einfach danken für dein Wort. Dein Wort ist klar, dein Wort ist deutlich, dein Wort hat Kraft. Was du sagst, das tust du und dein Wort richtet auch auf. Du bist nicht gekommen, uns zugrunde zu richten, sondern aufzurichten. Danke dafür, Herr. Amen.